SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der zwei Dinge gleichzeitig tut, bei denen ich persönlich noch nie gehört habe, dass sich eine Person an beiden zur gleichen Zeit versucht. Unser Gast heute Abend ist erstens Tänzer und zweitens Gründer einer politischen Partei. Hallo und herzlich willkommen, Raphael Hillebrand.
Hallo.
Herr Hillebrand, beginnen wir mal mit dem Tanzaspekt. Diese Woche, die ist eine besondere Woche für Sie, weil Sie nämlich am Samstag den Deutschen Tanzpreis erhalten. Und zwar in der Kategorie Ehrenpreis für herausragende künstlerische Entwicklungen im Tanz. Sind Sie als Tänzer jetzt eigentlich am Ziel Ihrer Träume?
Oh, ich glaube, der Weg ist das Ziel. Und ich hatte von dem Tanzpreis vorher natürlich schon gehört. Aber ihn zu bekommen als erster urbaner Tänzer ist dabei, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und eine wichtige Ehrung für mich, wo ich froh bin, dass unsere Szene so weit gekommen ist und ich stellvertretend für viele andere hier am Samstag diesen Preis erhalten kann.
Also urbaner Tänzer müssen wir vielleicht gleich mal klären. Urban Dance ist das alles, was so aus dem Hip-Hop kommt, ja? Nicht aus den klassischen Tanzsparten, also jetzt Ballett oder sowas, sondern Hip-Hop.
Richtig, das ist nicht akademischer Tanz. Man kann das in die Richtung von, aus der Linie von Jazz, Funk, Soul, Hip-Hop, urbane Künste und damit auch Künste aus der afrikanischen Diaspora, die unter einem Druck von weißer Vorherrschaft entstanden sind.
Also jetzt hören wir gleich zwei Themen, die auch eine Rolle spielen werden in der Sendung. Einmal ist, dass Ihre Tanzrichtung, also Hip-Hop, wirklich aus den Städten rauskommt. Und das andere ist, dass Sie jetzt tatsächlich als erster nicht-weißer Tänzer, Ihr Vater stammt aus Westafrika, diesen Preis erhalten. Ist das beides für Sie wichtig, wenn Sie jetzt am Samstag den Preis entgegennehmen? Freuen Sie sich über beide Aspekte?
Ich glaube, die gehen Hand in Hand. Und man könnte sogar so weit sagen, dass die Form Hochkultur, Ballett, zeitgenössischer Tanz, das stammt aus einer weißen Tradition, wenn man das jetzt in dem politischen oder soziologischen Aspekt sieht. Und Hip-Hop ist dann genau die andere Seite und die vielleicht die machtkritische, die sich befreiende. Und ob dann Politik oder Tanz, es folgt alles dem gleichen Bedürfnis nach Selbstermächtigung, nach Befreiung und nach einem besseren Leben.
SWR 2 Tandem, heute mit Raphael Hillebrand. Er ist erstens ein sehr erfolgreicher Tänzer, der in diesem Jahr den Deutschen Tanzpreis erhält. Und er ist Parteigründer. Er hat eine Partei gegründet mit dem schönen Namen Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Herr Hillebrand, Sie sind geboren 1982 in Hongkong, Vater aus Westafrika, die Mutter Deutsche. 3 Jahre später sind Sie nach Berlin gezogen aus Asien mit der Mutter. Meine kleine Tochter, die ist jetzt 3 Jahre alt und ich frage mich da manchmal bei all dem, was wir so Schönes erleben, woran sie sich eigentlich später noch erinnern wird. Wie war es denn bei Ihnen, also diese Zeit in Hongkong und der Umzug nach Berlin, woran erinnern Sie sich da noch?
Meine ersten Erinnerungen sind in Berlin als 4-Jähriger mit dem Fahrrad auf dem Marienplatz in Lichterfelde, glaube ich. Aber die Fotos von damals und auch letztes Jahr war ich wieder 4 Wochen in Hongkong. Ich glaube, das verbindet sich so ein Gefühl von Geschmäckern, Erinnerungen, Blicke auf Bilder, die dann doch eine Verbundenheit zu dem Ort herstellen.
Als Sie dann in Berlin aufgewachsen sind, jetzt haben Sie gerade gesagt, dieses Bild mit dem Fahrrad oder Dreirad auf dem Platz unterwegs. Wann ist denn Berlin für Sie zum Zuhause geworden und was war dann Ihr Zuhause? War das die Familie, Freunde, Deutschland?
Ich glaube, als Kind ist das Zuhause einfach das, wo man ist. Das wird das nicht so in Frage gestellt. Und da stellt sich die Frage dann immer erst dann, wenn Leute einen fragen, was ist denn dein richtiges Zuhause oder mit einem Weltbild auf einen zukommen, was nicht vereinbar ist mit der Tatsache, dass schwarze Menschen in Deutschland selbstverständlich leben.
Also Rassismus ist für Sie ein wichtiges Thema, einmal als Tänzer und dann natürlich auch mit Ihrer Parteigründung. Wann haben Sie es denn für sich so zum ersten Mal in Ihrem eigenen Leben entdeckt? Da gibt es einige Menschen, ein paar Menschen, die behandeln mich irgendwie anders, nur weil ich nicht dem Klischee vom Deutschen entspreche.
Da gab es bestimmt viele kleine Situationen, aber als ich von der 4. auf die 5. die Schule gewechselt habe, bin ich auf eine neue Schule gekommen, wo ich der einzige Schwarze war und wo ich ziemlich bald von Klassenmitgliedern mit dem N-Wort und anderen Beleidigungen konfrontiert wurde und die Lehrer nichts dagegen gemacht haben. Die haben gesagt, ich soll mich daran gewöhnen und soll mich an dieses, sie haben es nicht wörtlich so genannt, aber das rassistische System einfach meinen Platz darin versuchen zu finden. Und ich habe mich damit nicht abgefunden, sondern habe mich gewehrt mit Händen und Füßen Und da, ab diesem Moment ging der Kampf los und zieht sich bis heute.
Also furchtbarer Satz, dieses sich gewöhnen sollen an etwas, was ja absolut untragbar ist. Sie haben gesagt, mit Händen und Füßen, also es ging auch schon mal zur Sache.
Ja.
Man muss sich wehren.
Richtig. Ja.
Ist das was bei Ihnen so auch, ist das auch Ihre Persönlichkeit? Es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass man da aktiv bleibt und sagt, das lasse ich nicht mit mir machen. Man kann ja auch innerlich sich dann zurück, sich verziehen, einigeln.
Das ist bestimmt auch in manchen Phasen meines Lebens passiert. Ich denke, dass diese Wahl, sich damit auseinanderzusetzen, die haben halt manche Menschen mehr oder weniger im Leben, dadurch, dass sie durch ihre Identität oder das, was sie sind, mehr oder weniger anecken oder von Othering betroffen sind. Ich glaube, es ist natürlich Teil meiner Überlebensstrategie. Es hätte auch anders laufen können und ich wäre nicht da angekommen, wo ich heute bin und würde ein gesundes Leben führen. Und in dem Sinne bin ich froh darüber, dass ich einer von denen bin, die eine positive Geschichte erzählen können.
Also Othering, dass man zum anderen gemacht wird, also nicht zur Gruppe gehört, in der man eigentlich lebt. Also dieses Positive, was Sie, den Bogen, den Sie jetzt geschildert haben, der hat bei Ihnen natürlich auch ganz stark mit Breakdance und Hip-Hop zu tun. Was hat Sie denn da fasziniert als Jugendlicher? Erinnern Sie sich, was so das allererste war, wo Sie dachten, das ist für mich diese Welt?
Ich habe das im Fernsehen gesehen, in Filmen wie Beat Street oder Break-In und war sofort begeistert. Und ich glaube, das kommt einfach aus einem Bauchgefühl heraus. Das ist so wie die Liebe zur Musik. Und dann aber, als ich mich dann in diese Räume begeben habe, in der Hip-Hop-Szene in Berlin, angefangen habe zu trainieren und zu breaken und zu merken, da ist ein Platz, wo du durch Leistung und dich anstrengend Teil von etwas werden kannst, was größer ist als du selbst. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe. Und das hat mich in einem Moment getroffen oder ist mir begegnet im Leben, wo ich absolut auf der Suche war und einen starken Drang danach hatte, unbedingt jemand sein zu wollen.
Ja, und dann also jemand sein, der auch was zeigen kann, ne? Auch körperlich zeigen kann, dass er was drauf hat. Ja, ich persönlich bin ja leider eher tanzunbegabt als Jugendlicher auf jeden Fall gewesen und habe aber, wenn ich da so hingeguckt habe, wenn da jemand gebreakdanced oder was gezeigt hat in der Stadt, dann schon gesehen, dass so jeder mit seinem eigenen Move daherkommt und das ja auch was Tolles ist dann. Was war denn so Ihr spezieller Move?
Schultertrack oder auch Wallflip, die Wand hochrennen mit 2-3 Schritten und einen Salto machen, das sind so wahrscheinlich Moves, für die ich sehr bekannt bin. Und ich glaube, dass da drin, wenn ich, für ich sage immer, diese Trainingsräume in den Jugendfreizeitheimen von Berlin sind für mich die demokratischsten Orte in der ganzen Stadt. Da kommen Leute zusammen und bauen miteinander was auf, ohne dass einer der Chef ist oder es eine klare Hierarchie gibt. Es geht nicht mal darum, dass alle gemeinsam im gleichen Rhythmus tanzen und dadurch so eine Gleichschaltung stattfindet, sondern es ist ein polyrhythmisches Zusammenspiel von allen, die in einem Wettstreit gemeinsam eine Energie aufbauen und ihre eigene Existenz bestätigen und sich ermächtigen. Und das ist so eine kräftige, starke, schöne Sache, dass ich immer wieder nur daraus schöpfen kann.
Also man hört Ihnen auch die Freude und die Kraft an, die Sie da mitgenommen haben. Ich werde jetzt das Bild gar nicht mehr los, dass Sie die Wand rauflaufen können und dann einen Salto schlagen. Also beeindruckend. Jetzt haben Sie mit diesem Gepäck ist es ja nicht, mit dieser Gabe, was Ihnen da mitgegeben wurde vom Hip-Hop, irgendwann beschlossen, dass Sie professioneller Tänzer werden wollen. Gab es da einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist was für mich?
Ich glaube, es hat sich von ganz Anfang angedeutet und war irgendwie ein Traum, der mitgeschwungen hat, aber den ich zum Glück, dass ich in meiner Teenagerzeit durch eine Schule und und ein gutes Elternhaus mir nicht jetzt Sorgen machen musste, um wie ich Geld verdiene, einfach die Chance hatte, 6-7 Jahre einfach als Hobby das Vollzeit zu machen, also 7-mal die Woche zum Training zu gehen. Und nach dem Zivildienst stand ich dann da und habe gedacht, ja, ich könnte damit meinen Lebensunterhalt verdienen und das ist gleichzeitig auch mein Traum, dann trau dich das und mach das.
Also getraut haben Sie sich und Sie haben aber auch noch klassisches Tanzhandwerk gelernt und zwar an der Ernst Busch Schauspielschule in Berlin, also eine sehr renommierte Schule, da haben Sie Choreografie studiert. Wie wichtig war das denn noch für Sie, also dieses klassische Handwerkszeug und die Tanzkunst, Instrumentarium?
Die Fakultät von der Ernst Busch, das HZT für zeitgenössischen Tanz, da habe ich einen Master in zeitgenössischer Choreografie gemacht, was jetzt so ein postmoderner Ansatz ist zu Choreografie. Es ist jetzt nicht, dass ich Ballett studiert habe, aber ich bin der erste urbane Tänzer auf der Welt mit einem Master in zeitgenössischem Tanz. Und das war insofern für mich bereichernd, als dass ich mein eigenes Handwerk und meine Art Kunst zu machen, hinterfragen konnte und nochmal richtig an den Kern kommen konnte, warum mache ich das eigentlich und für wen. Es war aber natürlich auch gleichzeitig frustrierend, sich mit so einer Institution zu reiben, die eigentlich ein anderes Paradigma hat, wie Tanz auszusehen hat. Die kommen aus einer ganz anderen Tradition und finden viele Dinge, die wir machen, naiv oder unreif.
Bei uns ist Raphael Hillebrand. In diesem Jahr erhält er den Deutschen Tanzpreis. Herr Hillebrand, sprechen wir über den Tanz. Das, was Ihnen daran wichtig ist, Ihre aktuellste Arbeit, wenn ich das richtig sehe, die ist sehr persönlich, eine Solo-Performance. Das Stück heißt »Auf meinen Schultern«. Jetzt wirkt Tanz natürlich ganz unmittelbar, wenn man es sieht, wenn man es sich anschaut. Ich fand es zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend. Im Radio ist es damit ein bisschen schwieriger. Können Sie das für uns in ein paar Sätzen beschreiben, was man da eigentlich sieht?
Ich habe in dem Stück versucht, meine Lebensgeschichte in einer Stunde zu erzählen. Und das für meine Tochter. Ich tue so, als wäre das Publikum meine Tochter und ich erzähle ihr das, was ich glaube, was das Wichtigste ist, was ich ihr mitgeben kann. Und das mache ich mit meinem Körper, mache ich aber auch mit einer Videoinstallation und einer Videoprojektionsfläche im Hintergrund. Und ich richte dann die Kamera auf die Projektionsfläche und dadurch entsteht so ein endloser Loop, eine in sich geschlossene Videoschleife und in der tanze ich. Und dazu gibt's Musik von Eurico Matias, einem Cellisten, der das Ganze begleitet und mit dem wir unsere Version von Theater spinnen.
Also ist eine sehr, sehr beeindruckende Art, das zu machen. Ist auch sehr persönlich. Also Sie zeigen Fotos aus Ihrer Kindheit zum Beispiel, kommentieren die, erzählen, wie Sie nach Berlin gekommen sind, wie Sie aufgewachsen sind. Und wie Sie gesagt haben, Sie erzählen es Ihrer Tochter. Warum war Ihnen das denn wichtig, Ihrer Tochter etwas weiterzugeben?
Wenn wir in die nächste Generation aufrutschen und selbst Eltern werden, dann denken, es ist einfach eine tolle Zäsur, um zurückzugucken und zu sehen, was sind denn die Schlussfolgerungen oder die großen Erkenntnisse des eigenen Lebens und in welcher Kontinuität oder auf wessen Schultern sitzt sie denn? Und denn das muss sie doch wissen, um ihr Leben beginnen zu können. Und ich glaube, da wollte ich einfach ihr dieses Geschenk machen und mir selbst auch ein Stück weit klar werden über mein Leben.
Wie alt ist Ihre Tochter denn, wenn ich fragen darf?
Jetzt ist sie 3.
Jetzt ist sie 3. Ah ja, genau wie meine Tochter. Stellen Sie sich denn was haben Sie dir denn mitgegeben? Also ich überlege dann auch manchmal, was wäre denn so was Wichtiges, was ich ihr mitgeben möchte, damit sie einen guten Weg geht, einen eigenen Weg, aber einen guten Weg. Gibt es bei Ihnen so eine Quintessenz?
Im Rahmen von dem Stück habe ich mir immer wieder versucht, einen Satz aufzuschreiben. Und einer, der immer wieder kam, war, das Wichtigste im Leben ist es, das Gleichgewicht zu halten. Und im Stück sage ich dann, das Gleichgewicht aus Anspannung und Entspannung, das Gleichgewicht aus Miteinander und Gegeneinander. Achte gut darauf, wohin du deine Gedanken lenkst.
Also ist eine schöne Metapher für richtiges Leben und natürlich von jemandem, der so unglaublich toll Gleichgewichtsposen findet, tänzerisch, künstlerisch wie Sie, ist das ein Bild, das auf vielen Ebenen funktioniert. Wenn Sie tanzen, also was kann für Sie denn Tanz, was sonst keine andere Ausdrucksform kann?
Den Körper als Motor zu benutzen und ohne das Verstehen, wie die Musik auch uns direkt Dinge, ohne das geistige Verstehen, uns direkt Dinge verstehen zu lassen durch den Körper und durch den Rhythmus und durch das Erfahren und nicht durch das Reflektieren in dem Fall, sondern direkt durch das Machen. Und diese Affirmation ist, glaube ich, ein menschlicher Trieb, den wir alle in uns haben. Wenn Kinder einen Rhythmus hören, dann wollen sie da mitgrooven. Das ist wie ein Naturgesetz. Tanz ist vielleicht nicht nur ein Bedürfnis, es ist ein Naturgesetz.
Jetzt machen Sie einen speziellen Tanz, also Tanz, der vom Hip-Hop her kommt. Hat das für Sie nochmal eine besondere Art, was auszudrücken, also in den Bewegungen, so ein Lebensgefühl?
Storm hat mal zu mir gesagt, der wichtigste Unterschied zwischen afrikanischen Tänzen und europäischen Tänzen ist, dass in europäischen traditionellen Tänzen die Wirbelsäule immer steif und statisch ist. Ob man jetzt Ballett sich vorstellt oder ein Walzer oder auch andere Volkstänze, die Wirbelsäule ist statisch. In afrikanischen Tänzen ist die Wirbelsäule meist der Motor der Bewegung und so auch in den afroamerikanischen Tänzen. Ob wir an Jazz denken oder an Breaken, Popping, Locking, Crumpen. Und dieses vom Herz herkommende Pulsieren ist, glaube ich, ein Groove. Und dieser Groove ist unglaublich schön, unglaublich stark und ein ein Herzstück dieser Bewegung.
Also ich schreibe gerne, auch beruflich. Und was ich da bedauere, ist, dass es so eine einsame Disziplin ist. Und beim Tanz habe ich das Gefühl, da ist eine unglaubliche Freiheit drin, dass man das alleine machen kann. Also jetzt wie bei Ihrer Solo-Performance, da sind Sie alleine auf der Bühne, mit Musiker natürlich. Aber man kann es auch mit anderen machen. Wo ist denn Ihr tänzerisches Herz? Also mit anderen oder alleine?
Das hat alles seine Berechtigung und seine Momente. Ich glaube, wenn ich brauche die Momente, mit anderen Menschen zusammen zu tanzen und mich wieder aufzuladen, um dann vielleicht auch in der Einsamkeit zu reflektieren oder selbst was vorzubereiten, was wir dann auch wieder in die Gruppe tragen können.
Haben Sie ein Team, so ein Ensemble, wo Sie sagen, das sind die Leute, mit denen ich immer wieder tanzen möchte und auch vielleicht so ein Projekt, so einen Faden entwickle über die Jahre?
Ich fühle mich als Teil von einer Szene, von einer Community, die vielleicht sogar weltumspannend ist, wo ich in Trainingsräume gehen kann und Leute neu treffe oder auch wieder treffe und mich mit denen austausche. Und so sind wir mehr wie so ein Rhizom von Menschen, die wir sich getroffen haben. Und natürlich gibt es Crews. Ich bin Teil von Battle Squad und von Animatronic, aber ich bin auch noch mehr Teil von ganz vielen Freundschaften, die ich in all dieser Zeit aufbauen konnte.
Also das finde ich jetzt ganz spannend. Das heißt, wenn Sie, ich weiß nicht, nach Shanghai oder nach Buenos Aires gehen, dann können Sie da einfach tanzen mit anderen Leuten aus dieser Szene.
Als ich letztes Jahr 4 Wochen in Hongkong war, bin ich zu Cha-Cha ins Studio gegangen, ist ähnlich wie in Jugendfreizeithallen, so ein Community Center. Und dann läuft die Musik, ich mache eine Runde, ich war vorher noch nie da, ich gebe allen die Hand, sag Hallo und wir trainieren die nächsten 2,5 Stunden und wir haben Bewegungen und eine Kultur aufgebaut, die wir so durch Internet und Veranstaltungen miteinander teilen, dass wir gleich einsteigen können, dass wir gar keine Worte brauchen, sondern uns austauschen können und mit dem Rhythmus kommunizieren.
Also ein bisschen wie ein Tango-Tänzer zum Beispiel, der einfach in ein anderes Land geht, da in die Milonga geht und auch tanzen kann.
Richtig, genau so.
Toll. Der Preis, der Deutsche Preis, der Tanzpreis, den Sie jetzt erhalten werden, der ist einmal für Sie natürlich auch einfach eine Anerkennung, der ist aber natürlich auch eine Münze, also eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, also diese Form von Währung quasi. Wie möchten Sie denn diese Aufmerksamkeit nutzen?
Es ist kein Zufall, dass im Jahr 2020, in dem Jahr von George Floyd, das erste Mal der Deutsche Tanzpreis an einen urbanen Tänzer und an einen nicht-weißen Tänzer vergeben wird. Das zeigt schon sehr, wie sehr der Deutsche Tanzpreis vorher, von wem und an wen der vergeben wurde und in was für einer kleinen Blase das passiert ist. Und diese Blase zu öffnen für andere und da das aufzumachen und mit zu repräsentieren und dieses als Startschuss zu sehen für eine Veränderung von dem, wie wir Kultur denken in Sparten wie Hochkultur und Subkultur, von oben und unten, dass wir das aufbrechen und da neue Räume schaffen für urbanen Tanz, für Hip-Hop-Tanz, für Menschen, die marginalisiert werden in dieser Gesellschaft und oft keinen Platz finden im Theater oder auf den großen Bühnen.
Also fügt sich ein in einen gesellschaftlichen Kontext, der wirklich auch von Gewalt gegen Schwarze geprägt ist. Sie haben George Floyd genannt eben. Dieses sich reiben am klassischen Milieu, wird das beim Deutschen Tanzpreis auch hinter der Bühne so sein? Also müssen Sie auch damit rechnen, dass Sie die Nase rümpfen, wenn Sie da auf einmal auftauchen?
Ich glaube, davon sind wir zum Glück weit entfernt. Da habe ich viel zu gute Erfahrungen gemacht, auch mit den Leuten aus dem Team vom Dachverband Tanz, die diesen Preis ausrichten. Ich glaube überhaupt nicht, dass das eine böse Absicht ist, dass bis jetzt keinen urbanen Tänzern das verliehen wurde oder auch, dass es nur an Weiße verliehen wurde. Das wussten die gar nicht vorher. Ich glaube, ich habe sie erst darauf aufmerksam gemacht und es ist ja auch so wichtig für die gesamte Gesellschaft zu sehen, dass sowas nicht durch bösen Willen entsteht, sondern dass es einfach durch die Fortsetzung von historisch gewachsenen Strukturen passiert und dass wir uns diese aktiv angucken müssen, um sie zu verändern. Und das tut die Tanzwelt gerade und ich fühle mich wohl, wenn ich da eingeladen bin. Deswegen glaube ich, hinter den Kulissen werden wir uns nicht reiben, sondern eher darüber freuen, dass wir ein neues Kapitel der Geschichte öffnen können.
Also Sie haben es gesagt, man muss sich das angucken, einen Blick drauf werfen. Das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am Samstag auch. Die Gala wird nämlich live übertragen per Stream auf der Homepage des Deutschen Tanzpreises. Hellebrand, kann man Sie da tanzen sehen?
Da kann man mich tanzen sehen, beziehungsweise da wird es einen Auszug von Auf meinen Schultern geben. Und vor dem Altotheater, bevor innen drin die Veranstaltung stattfindet, werden wir eine Performance machen. Ich werde Aktivistinnen und Tänzerinnen einladen, dort mit mir den eigenen Körper als Motor der gesellschaftlichen Veränderung zu nutzen. Und wer möchte, kann sich auf YouTube die Choreografie angucken, auf der Seite von mir, Raphael Lillebrand, und dorthin kommen und das mitmachen. Also wir können nicht nur zugucken, ihr seid auch alle herzlich eingeladen, mitzumachen am Samstag 18 Uhr vor dem Alto Theater in Essen.
SWR 2 Tandem heute mit Raphael Hillebrand. Er ist erstens ein sehr erfolgreicher Tänzer, der in diesem Jahr den Deutschen Tanzpreis erhält. Und er ist Parteigründer. Er hat eine Partei gegründet mit dem schönen Namen Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Herr Hillebrand, Sie haben diese Partei gegründet. Da ist natürlich jede Menge Arbeit mit verbunden. Stelle ich mir mal einfach so vor. Warum tun Sie sich das an?
Weil ich denke, dass nächstes Jahr die Medienlandschaft so sehr von dem Wahlkampf dominiert werden wird, wie dieses Jahr von Corona. Und wenn ich mir vorstelle, dass sich nächstes Jahr die Grünen, die SPD oder die Linke versuchen, im Namen von mir oder von anderen migrantisierten Menschen zu sprechen, dann wird mir schlecht, weil ich weiß, wir müssen für uns selber sprechen, denn die reden komplett am Thema vorbei. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ihnen gegenüber ein rassistischer Seehofer sitzt, dann werde ich den Teufel tun, da nicht mitzumachen, weil es ist für mich unerträglich, mir das vorzustellen und nicht selber zu sprechen. Deswegen mache ich damit, weil es viel einfacher und empowernder ist, als diesen Diskurs zu ertragen.
Also klare Ansage, auch klare Kante jetzt gegenüber den etablierten Parteien. Jetzt sprechen Sie den Bundestagswahlkampf nächstes Jahr an. Was will die Urbane, was wollen Sie denn da inhaltlich und warum können Sie es besser machen als zum Beispiel die Grünen?
Weil wir ein Selbstverständnis davon haben, dass kulturelle Vielfalt ein Rückgratpunkt von unserer Gesellschaft ist und nichts, was wegintegriert werden muss. Ich glaube, dass ich aus einer Generation komme und aus einer Szene, die ein ganz anderes Bild von Gesellschaft hat, als das die Grünen zum Beispiel noch haben, wo Leute wie Cem Özdemir einer sind, der nach vorne gehalten wird, aber der nicht wirklich es schafft, die kulturelle Vielfalt, die wir in uns tragen, zu repräsentieren. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir für stehen können.
Machen wir es mal konkret. Also wenn Ihr Anspruch ist, Vielfalt zu repräsentieren, wie ist es denn im Moment mit der Partei Die Urbane? Also wer macht da mit und ist da Vielfalt drin?
Wir haben uns bei unserem letzten Parteitag zwei Regeln gesetzt. In unseren Entscheidungsgremien darf höchstens die Hälfte männlich sein und höchstens die Hälfte der Leute weiß. Dadurch haben wir zwei Regeln gegen weiße Vorherrschaft und gegen patriarchale Strukturen. Das ist zum Beispiel etwas, was in anderen Parteien nicht so ist. Und ich merke, dass wenn wir Entscheidungen treffen, auch wenn wir nur Gespräche haben, dass das ganz andere Gespräche sind, wenn solchen Mechanismen vorgebeugt wird.
Jetzt frage ich einmal nach, wenn Sie sagen, die Hälfte der Mitglieder nicht weiß, was heißt das denn eigentlich? Also sind damit Menschen gemeint, die ihre Wurzeln woanders haben oder ist damit tatsächlich Menschen mit afrikanischen Wurzeln gemeint?
Damit sind gemeint all die, die sich so fühlen, als wären sie ausgegrenzt. Wir sagen oft für schwarze Menschen, für People of Color und für weiße Verbündete. Ich glaube, es geht viel weiter, als nur für die Menschen zu sprechen, denen immer gesagt wird, aber wo kommst du denn wirklich her? Oder es sind ja im Endeffekt, wenn man nach der alten Definition geht, alle die, die nicht Volksdeutsche sind im Sinne von dem, was Rassisten dort denken. Und ich sage, wir sind sogar noch mehr, auch für die weißen Verbündeten, die sagen, für sie ist es selbstverständlich, dass sie in einer Gesellschaft leben, die Vielfalt lebt.
Der ganze Name Ihrer Partei, der lautet Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Was steckt denn für Sie politisch im Hip-Hop?
Hip-Hop ist am Rande der Gesellschaft entstanden, in New York, in Brooklyn und Harlem, in der Bronx, wo Leute, denen gesagt wurde, sie haben keinen Wert, gezeigt haben durch kulturelle Praktiken, dass sie Musik, Tanz, Malerei auf den Kopf stellen können und eine kulturelle Revolution ausgelöst haben, die wir bis heute spüren. Und wenn Hip-Hop nur einen Bruchteil dessen für unsere demokratischen Prozesse machen kann, wie es die für die Malerei Street Art hat die Malerei geöffnet und von der Leinwand befreit. Breaken hat Tanz auf den Kopf gestellt. Nach Jahrzehnten, Jahrhunderten von auf dem Fuß drehen, haben wir uns auf den Kopf und auf den Händen gedreht. Wenn nur ein Teil davon möglich wird, den Leuten, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, dann ist das genau das, was Hip-Hop für unsere Politik tun kann.
Also sich auf dem Kopf, auf den Händen drehen, statt nur auf den Füßen. Das ist ein starkes Bild, was Tanz betrifft. Wie sieht es denn konkret aus? Also nehmen wir mal eine Wahlkampfveranstaltung von Ihrer Partei, Die Urbane. Wie sieht das denn da aus? Also vermutlich nicht völlig ohne Musik und Tanz.
Wir hatten am 1. Mai zwei, dreimal Veranstaltungen gemacht, wo wir erst politische Lesungen hatten. Leute haben Vorträge gehalten, zum Beispiel von der erfolgreichen Revolution im Sudan oder von der Yanamar-Bewegung im Senegal. Wir haben unsere internationale Solidarität quasi uns innerhalb vernetzt. Und dann gab es später Konzerte mit Musik, die natürlich auch eine politische Dimension hat. Draußen gab es Graffiti und wir haben Unterschriften gesammelt und unsere Inhalte ausgetauscht.
Konkret visieren Sie, das haben Sie auch schon gesagt, die Bundestagswahl im nächsten Jahr an. Da wollen Sie Landesverbände in ganz Deutschland gegründet haben und dann tatsächlich auch zur Bundestagswahl antreten. Was wäre denn für Sie da konkret ein Erfolg? Also 5%-Hürde schaffen, Kanzler bzw. Kanzlerin stellen oder einfache Aufmerksamkeit und Themen mitsetzen?
Die 0,5%-Hürde ist unser Minimalziel. Dadurch würden wir in die Parteienfinanzierung reinkommen und hätten die Möglichkeit, in den nächsten Jahren eine professionelle Struktur aufzubauen, die für uns spricht und uns repräsentiert. Die 5%-Hürde ist das super Traumziel, womit wir dann Kandidatinnen wie Idil Beida oder Natasha A. Kelly in den Bundestag bringen könnten und endlich die Debatten und die Grenzen des Sagbaren und Denkbaren in diesem Raum verschieben könnten.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Raphael Hillebrand. In diesem Jahr erhält er den Deutschen Tanzpreis. Herr Hillebrand, Sie sind Tänzer, Sie haben eigene Programme, Sie machen jetzt im Moment zum Beispiel eine Solo-Performance und Sie arbeiten auch ganz bewusst mit Menschen, die gar nicht unbedingt Tanzprofis sein müssen. Also in Berlin gehen Sie an Schulen, da arbeiten Sie mit Jugendlichen, machen tanzpädagogische Workshops. Fürs Goethe-Institut sind Sie weltweit unterwegs. Warum ist Ihnen denn das wichtig, auch mit Nicht-Profis zu arbeiten?
Dadurch, dass ich quasi in selbstbestimmten Autodidaktenräumen im Jugendfreizeitheim selbst tanzen gelernt habe, war es so, dass von Anfang an wir untereinander nach dem Prinzip von Each One Teach One uns das gegenseitig beigebracht haben. Also bestimmt, nachdem ich einen Monat da war, habe ich dann, oder vielleicht schon nach 3 Tagen, denen, die neuer da waren, das gezeigt, was ich vorher beigebracht bekommen habe. Das heißt, es ist ein ganz intuitiver und selbstverständlicher Teil von Hip-Hop, den ich dann quasi auch in all den anderen Bereichen auslebe.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie immer was lernen und auch, also beibringen, aber auch was mitbringen. Wie war es denn zum Beispiel in Hongkong? Was haben Sie da mitgebracht aus Hongkong?
Ich hatte das Glück, letztes Jahr 4 Wochen mit dem Goethe-Institut an der Academy of Performing Arts in Hongkong eine Residenz zu haben. Und auch von dieser Reise habe ich so viele Eindrücke mitgebracht, weil es zu der Zeit die großen Proteste gab. Der 70. Jahrestag der Kommunistischen Partei war und die Demokratiebewegung dort jedes Wochenende Demonstrationen hatte und diesen revolutionären Geist, diesen Schwung, dieses Gefühl, wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung für eine Abschaffung der Polizei ist oder für ein Abschalten der Polizei, dieses Gefühl habe ich wieder mit nach Berlin genommen.
Also sehr mutige Menschen, auch gerade in der damaligen Situation, denn gerade in China muss man ja wirklich damit rechnen, einfach verhaftet zu werden. Das ist, was Sie für Ihre Partei und die politische Arbeit mitgebracht haben. Haben Sie auch irgendeinen Tanzmove, eine Tanzgeste, irgend sowas mitgebracht, wo Sie sagen, das kommt jetzt aus Hongkong nach Berlin zurück?
Wahrscheinlich ist es irgendwo in den vielen Kung-Fu-Filmen, die ich schon als Kind gesehen hatte und die Clearwater Bay Studios, die nur 2 Buchten weiter waren von dem Dorf, in dem wir gewohnt haben und die dort zu der Zeit Jackie Chan gedreht haben, als wir dort quasi waren. Wahrscheinlich sind es Teile davon, aber in eine Bewegung könnte ich es nicht fassen.
Okay, also eher die Kung-Fu-Gesten, die vielleicht ganz früher schon in der Kindheit eingeflossen sind. Wenn wir diesen ganz großen Bogen nochmal spannen, also von der Kindheit in die Zukunft hinein, Tanzen, Tänzer sein, Profitänzer sein, ist ja auch ein tragischer Beruf. Also in vielen Bereichen, beim Ballett zum Beispiel, ist es so, dass man mit 40 eigentlich schon sehr alt ist und irgendwann aufhören muss. Wie ist es denn bei Ihnen? Macht Ihnen das Sorgen?
Das macht mir keine Sorgen, sondern es ist eine Herausforderung. Und jedes Alter hat seine Vor- und Nachteile. Es ist dann an uns, diese zu entdecken und wertschätzen zu können. Und natürlich kann ich nicht mehr mit 21-Jährigen um die Wette rennen und erwarten zu gewinnen. Aber ich werde trotzdem im Alter immer noch Handstand machen mit 50.
Und die Wand raufklettern und Salto machen?
Bis ich 55 bin.
Das werden wir testen. Worauf freuen Sie sich denn als nächstes, als Tänzer?
Ich freue mich darauf, ein Theaterstück zu machen, in dem ich nicht mehr nur die Gesellschaft kommentiere oder kritisiere, sondern eine Utopie und vielleicht sogar den Weg dahin beschreiben kann. Das wäre mein nächstes großes Projekt.
Also zum Thema Utopien, zum Schluss der Sendung jetzt nochmal die Frage an Sie. Was machen Sie denn eigentlich, wenn Ihre neu gegründete Partei bei der nächsten Bundestagswahl so erfolgreich ist, dass ein schwarzer Tänzer aus Berlin Bundeskanzler wird? Sagen Sie ja oder nein?
Ich glaube, das sind so große Fragen, die kann man erst entscheiden, wenn die einem wirklich gestellt werden. Das ist gerade für mich noch undenkbar, aber nach diesem Jahr wissen wir, glaube ich, zu was für tollen Veränderungen diese Gesellschaft in der Lage ist.
Raphael Hillebrand, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Jean Hund. Und mein Name ist Patrick Battarilo.